Unser Alltag wird heute immer umfassender, von digitalen Dienstleistungen bestimmt und gesteuert. Wir kommunizieren im Minutentakt über Facebook, Instagram und Twitter. Über Webportale, Apps und digitale Sprachassistenten lassen wir uns Vorschläge für unser Leben unterbreiten. Welches Produkt, welche Meinung, welcher Partner, welche Ideologie passen zu uns? Wo wir früher eigene Entscheidungen treffen mussten, unsere Urteilskraft bemühen, da verlassen wir uns heute auf die vermeintliche Untrüglichkeit digitaler Algorithmen. Was macht das mit unserem demokratischen Bewusstsein? Darüber rede ich mit dem Rechtsprofessor Udo Di Fabio, dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht. Herr Di Fabio, wer flößt Ihnen mehr Vertrauen ein? Jemand wie Edward Snowden, der die großen Zusammenhänge aufgedeckt hat zwischen dem amerikanischen Geheimdienst und der Internetwirtschaft? Oder jemand wie Mark Zuckerberg, der ein besseres Leben für alle verspricht?
Ja, Vertrauen ist eine knappe Ressource. Und ob der Whistleblower Vertrauen einflößt, das ist mehr, glaube ich, eine ironische Frage. Man könnte sagen, unser Vertrauen liegt irgendwo in der Sittlichkeit des Menschen auf der einen Seite und im Systemvertrauen. So wie wir auf den Rechtsstaat, auf Marktwirtschaft oder auf Demokratie vertrauen, so kann man im Fall Snowden auch darauf vertrauen, dass nichts wirklich geheim bleibt.
Wie viel Vertrauen haben Sie in die sogenannten GAFA-Mächte, also Google, Amazon, Facebook und Apple? Vier Firmen, die an der Spitze der wertvollsten Unternehmen der Welt stehen und dort die klassische Wirtschaft verdrängt haben. Vertrauen Sie diesen Unternehmen?
Also ich vertraue, dass es sich um Unternehmen handelt, die letztlich amerikanischem Recht unterstehen. Wenn sie in Europa tätig sind, europäischem oder deutschem Recht unterstehen. Und insofern sind sie ein Stück weit berechenbar. Sie sind nicht Teil der organisierten Kriminalität, sondern sie sind Teil einer Marktwirtschaft, die dem rechtlichen und demokratischen Zugriff unterliegen. Auch hier wieder institutionelles Vertrauen. Ansonsten handelt es sich um Wirtschaftsunternehmen. Es geht für mich weniger um Vertrauen, sondern eher um die Frage, sind wir naiv, was den Umgang mit solchen Unternehmen angeht? Weil diese Plattformen haben eine interessante Strategie. Sie deklarieren sich selbst als Gemeinwohlakteure.
Sie wollen die Welt besser machen.
Sie wollen die Welt besser machen. Und ich bin nicht so misstrauisch zu sagen, das erfinden die nur. Das werden sie schon so auch so meinen. Ich habe kürzlich jemanden gehört aus dieser Szene, der sogar gesagt hat, dass sie den Kapitalismus überwinden wollen. Und an der Stelle werde ich dann misstrauisch.
Weil sie den Kapitalismus nicht überwinden wollen oder weil sie nicht glauben, dass das Silicon Valley das wirklich vorhat?
Was ich will, ist ja nicht entscheidend. Aber dass diese Unternehmen, die eine solche Marktmacht haben und die in ihrem Börsenwert die klassische Realwirtschaft überflügelt haben, dass die mir jetzt erzählen, dass sie den Kapitalismus überwinden, an der Stelle werde ich dann misstrauisch und sage, Leute, ihr leitet eine Wertschöpfungsrevolution ein innerhalb des Kapitalismus und ihr seid die größten Profiteure einer technisch-kommunikativen Veränderung.
Innerhalb eines kapitalistischen Systems urkapitalistischen Geschäftsmodellen.
Absolut. Und das sollte man nicht verleugnen.
Jetzt ist natürlich irgendwie das Schöne daran, es werden lauter Leistungen zur Verfügung gestellt, die offensichtlich die Leute auch begeistern und von den Leuten angenommen werden. Also, dass ich eine Suchmaschine habe und damit Zugriff auf die Informationen dieser Welt, die mir entsprechend sortiert werden, das ist großartig, ja, und dass jeder ist gerne bereit, die zu nutzen. Ja, wie sähe das Leben eines durchschnittlichen Menschen aus, wenn er keine Suchmaschine hätte? Ein großer Verkaufsrenner zu Weihnachten war jetzt Alexa. Ne? Dieses Mikrofonrohr kann ja noch nicht besonders viel, aber irgendwann kann es vielleicht ganz, ganz viel. Dann brauche ich gar keine Suchmaschine mehr, dann brauche ich meine Fragen nur noch in den Raum stellen. Soziale Netzwerke haben ganz viele Annehmlichkeiten, sonst würden die Menschen sie nicht nutzen. Also man kann sagen, das Leben vieler Menschen fühlt sich bereichert an durch alles das, was diese Unternehmen zur Verfügung stellen. Allerdings machen diese Unternehmen mit den Menschen, ich weiß noch nicht mal, ob es Vertrag nennen kann. Also ich klicke irgendwo Nutzungsbedingungen an und anschließend dürfen diese Unternehmen meine personenbezogenen Daten kommerziell gebrauchen. Ist das für einen Verfassungsrechtler etwas, wo Sie sagen, naja, das ist der Lauf der Welt, oder würden Sie sagen, da läuft was schief?
Es ist, was das Prinzip der Privatautonomie angeht, ein Problem entstanden. Das Netz verspricht ja, alles transparent zu machen und macht auch in der Tat ganz vieles transparent, zum Beispiel Preisbildung. Sie können im Netz suchen, wo Sie das günstigste Angebot finden. Und Kartellhüter sagen deshalb, ihr müsst ins Netz, dann werdet ihr überhaupt transparent. Das Problem ist, dass Big Data, also das Geschäft der Plattformen, selbst vergleichsweise intransparent ist. Das Netz selbst ist intransparent. Es macht die Realwirtschaft, vielleicht sogar uns, transparent, aber wie es selbst funktioniert, nach welchen Algorithmen und mit welchen Geschäftsmodellen, das bleibt häufig unklar. Und wenn wir einen Nutzungsvertrag, wenn wir da einwilligen, dann wird uns nicht genau gesagt, welchen wirtschaftlichen Wert unsere Daten zum Beispiel
haben. Ich habe nicht die geringste Vorstellung, was Google mit meinen Daten macht. Gar keine.
Ja.
Nun haben wir aber, das ist ein wichtiges Gut unserer Verfassung, ja, Persönlichkeitsrechte, dazu gehört das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und was wir hier haben, ist informationelle Fremdbestimmung. Ich weiß nicht, was die mit meinen Daten machen. Ich kann nicht bei jedem Schritt sagen, das finde ich gut, da willige ich ein. Ich habe irgendwas Allgemeines unterschrieben, weil ich ohne Suchmaschine quasi nicht leben kann. Aber was da passiert, dass die Persönlichkeitsprofile zusammenstellen, das irgendwo eintüten, an irgendjemand verkaufen, wo ich nicht weiß, wer das ist. Alles das durchschaue ich überhaupt nicht. Ist ein solcher Vertrag nicht eigentlich, widerspricht er nicht unseren Grundrechten?
Also die Asymmetrie, die hier in der Information besteht, sie ist etwas, was ein Stück weit staatliche Schutzpflichten auslöst. Also das heißt, der Staat muss gegensteuern, die Staaten müssen gegensteuern mit Regeln, die auf Transparenz dringen, also auch auf wirtschaftliche Transparenz. Welchen Wert hat das, was ich an Informationen eigentlich hier weitergebe? Das Big Data Modell muss deutlicher werden. Dann würde ich allerdings keine grundsätzliche Gefahr sehen. Wissen Sie, informationelle Selbstbestimmung, das ist eine Idee, die zunächst einmal gegen den datensammelnden Staat gerichtet ist. Mhm. Wenn wir mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit kommen und jetzt in die neue Big Data Welt hinein wollen, dann passt das so nicht, weil nämlich die Nutzer, die Kunden, bereit sind, für kostenlos scheinende Angebote ihre Daten preiszugeben. Wenn Sie wüssten, welcher wirtschaftliche Wert damit verbunden ist und was damit gemacht wird.
Aber das Interessante ist doch, also wenn es sich um den Staat handelt, dann frage ich nicht den einzelnen Staatsbürger, möchtest du, dass der Staat deine Daten sammelt? Sondern da sagen wir, da müssen wir im Interesse der Staatsbürger dafür sorgen, dass sie geschützt sind. Wenn es sich um die Wirtschaft handelt, sagen wir, ach na ja, dem macht das ja nichts aus und der hat was davon. Also plötzlich ist jetzt nicht mehr der Staat zuständig, das Ganze zu regeln, sondern ich sage, doch wenn du das machen möchtest, dann unterschreib halt solche Verträge.
Der Staat ist schon zuständig, die Regeln für die private Vertragsgestaltung allgemein zu setzen. Nur müssen wir eben den Unterschied sehen. Wir sind im Privatrecht, das heißt, hier regiert das Prinzip der Freiwilligkeit. Wie Sie richtig sagen, wenn der Staat Daten erhebt ohne unsere individuelle Einwilligung, dann sind wir im öffentlichen Recht. Dann verlangen wir nach gesetzlichen Grundlagen und so weiter.
Die Menschen aus dem Silicon Valley, wenn sie sich dazu äußern oder viele Leute Bücher schreiben, die beschreiben eigentlich immer eine technische Evolution, die sie darstellen, als sei die ein Naturgesetz. Also eine normale Evolution, das ist völlig klar. Ne? Erst hat der Mensch das Feuer erfunden und irgendwann die Dampfmaschine und dann irgendwann das Handy. Und das geht irgendwie jetzt immer so weiter. Und am Ende wird der Mensch quasi in einer Art Cloud verschwinden oder er wird in einer Matrix leben. Und ganz, ganz am Ende steht dann möglicherweise die Herrschaft der Maschinen. Ne? Also dann etwas, was man Singularität nennt, also ein Zustand, in dem nicht mehr der Mensch über die Erde herrscht, sondern ein neues Zeitalter anbricht, das Technozän. Und das glauben sehr viele dieser Leute und sagen, das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Und diese natürliche Entwicklung würde, wenn es denn stimmt, dass sie eine natürliche Entwicklung ist, dazu führen, dass das, wofür Sie Ihr Leben lang gestanden haben, der bürgerliche Rechtsstaat zum Beispiel, unsere Vorstellungen von Demokratie und von Freiheit, irgendwann in der Zukunft einfach überholt sein werden.
Ich glaube nicht, dass es eine natürliche, aber eine mögliche Entwicklung ist. Und weil es eine mögliche Entwicklung ist, müssen wir jetzt drüber nachdenken, bevor die technischen Systeme eine solche Wirkmacht und eine solche Unentbehrlichkeit erlangt haben, dass man schlecht abschalten kann oder die Kosten zu hoch werden, wenn man gegensteuert. In der Tat, es ist keine Zwangsläufigkeit, aber wir ersetzen zurzeit eben nicht Muskelkraft oder so etwas wie im industriellen Zeitalter, sondern
Hirnaktivität.
Wir fangen an, kognitive Fähigkeiten zu ersetzen, künstliche Intelligenz, Automatisierung. Das wird die Gesellschaft dramatischer verändern als andere technische Entwicklungen. Und wenn wir einmal beginnen, unsere höheren geistigen Leistungen zu ersetzen, einfache wie Rechenleistungen haben wir schon längst ersetzt, aber wenn wir die höheren geistigen Leistungen ersetzen, viele denken darüber nach, ob man Richter, ob man Ärztinnen, ob man sie nicht durch KI ersetzen kann. In Japan wird mit Pflegerobotern experimentiert und schon zum Teil seit Jahren experimentiert. Es verändert sich etwas, was wir im Grunde genommen heute nur in den Anfängen beobachten.
Ja, aber die natürliche Entwicklung wäre wohl tatsächlich, dass also die technokratische Bedeutung immer stärker wird und dass die Rolle der Politik immer schwächer wird. Und das ist ja was, was wir tatsächlich auch beobachten können. Also ich denke schon beobachten zu können, dass die Politik in Deutschland und in anderen Ländern genauso mit diesen Herausforderungen der Digitalisierung, die ja ihr gesamtes Gesellschaftsmodell in Frage stellen, die auch die Demokratie langfristig in Frage stellen, ziemlich überfordert ist. Also ich habe immer den Eindruck, wir dekorieren gerade auf der Titanic die Liegestühle um. Ja, also hier mal noch irgendwie gucken, das erlauben oder nicht. Und obwohl Sie mir ja gerade gut erklärt haben, dass das nicht geht, aber wenn ich mal das Gedankenspiel nun mal durchgehe, mal gesetzt den Fall, wir würden den kommerzialisierten Handel mit personenbezogenen Daten verbieten. Mal gesetzt den Fall, das wäre jetzt juristisch möglich. Ja, dann hätte das einen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen. Denn es gibt keinen volkswirtschaftlichen Nutzen des kommerzialisierten Datenhandels mit Personendaten. Worin soll der bestehen? Also, wenn ich jetzt ganz raffiniert hingehe, ich versuche es mal das Tableau volkswirtschaftlich aufzumachen, ja, und Sie jetzt sehr viel gezielter bewerben kann, weil ich hier Online-Verhalten studiere und ganz genau weiß, wann Sie wo einkaufen und dann weiß ich, welche Werbung ich Ihnen aufs Handy schalte und welche verführerischen Angebote ich mache, dann werden Sie vielleicht mehr Geld für bestimmte Produkte ausgeben, aber Sie haben ja nicht mehr Geld in der Tasche. Das heißt, Sie werden also nicht mehr konsumieren, sondern anderes konsumieren, als Sie vorher konsumiert haben. Ja? Wir haben es mit einer Umverteilung zu tun. Und die Herren der Daten, das ist ja Google, verkauft ja die Daten oder Apple, der Kaffeetrinker, ja, an Starbucks. Also an die Großen, die viel dafür bezahlen können. Und dann macht Starbucks überall in Deutschland an den genau errechneten Knotenpunkten seine Filialen auf und das kleine Kaffeeladen verschwindet. Volkswirtschaftlich ist das eine Umverteilung von klein nach groß. Viele Bereiche der Digitalisierung sind wertschöpfend. Wenn ich einen Roboter anstelle, wo vorher ein Mensch gearbeitet hat, erhöhe ich die Produktivitätskraft, spare Kosten. Aber der kommerzialisierte Handel mit personenbezogenen Daten, der bringt ja volkswirtschaftlich, vorsichtig ausgedrückt, keinen Mehrwert.
So kann man es betrachten, aber ich halte es mit Verlaub für unterkomplex. Das ist ja kein Nullsummenspiel, das hier stattfindet. Sie haben das jetzt als Nullsummenspiel dargestellt. Wenn es rein letztlich um die Lenkung von Konsumbedürfnissen geht, dann kann man dem auch folgen. Aber die Wirklichkeit, auch die Wirklichkeit der großen Plattformen, ist komplizierter. Weil es werden ja zugleich Leistungen angeboten. Es werden Leistungen angeboten, die einen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen haben.
Zum Beispiel?
Wenn Sie zum Beispiel mit Google Maps arbeiten. Wenn Sie mit Medizindaten arbeiten, entstehen reale Veränderungen im Wirtschaftsleben.
Selbstverständlich, aber dafür brauchen Sie keinen personenbezogenen, kommerzialisierten Datenhandel.
Sie brauchen ihn vielleicht mittelbar, sonst würde es sich nämlich gar nicht lohnen. Das bedeutet, kein Mensch liest eine Tageszeitung, wenn er 20 Euro für die Ausgabe zahlen muss. Die Werbung war immer das, was eigentlich die Pressefreiheit gestützt hat. Und genauso könnte man heute sagen, dass wenn Google mit personenbezogenen Daten Geld verdient, hat es die Ressourcen, um nützliche Dienstleistungen anzubieten. Diese nützlichen Dienstleistungen ihrerseits, sie sind aber heute bereits die Achillesferse einer Infrastruktur, die neu entsteht und sie sind insofern auch tatsächlich wertschöpfend und nicht eben nur in einem Nullsummenspiel umverteilend. Das macht die Sache jedenfalls komplizierter.
Ja, es wird seit Jahren ja davon geredet, dass die Europäische Union eine eigene Suchmaschine entwickelt. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Staat sagt, also im modernen digitalen Zeitalter stellen wir nicht nur Straßen zur Verfügung oder einen öffentlichen Personennahverkehr, ja, sondern auch den entsprechenden Datenzugang für jedermann und eine entsprechende Suchmaschine. Und da werden die personenbezogenen Daten nicht gespeichert, ja, und nicht vor allen Dingen vielleicht von der Polizei gespeichert, aber wir werden sozusagen kommerziell nicht benutzt. Ja, das wäre doch großartig. Da brauche ich doch kein Google für. Da brauche ich doch keinen privaten Anbieter, der damit Fantastilliarden verdient.
Sie werden vielleicht von der Polizei gespeichert.
Dafür gelten genau die gleichen Datenschutzgesetze, über die wir am Anfang gesprochen haben.
Schon, aber das würde bei manch einem Nutzer Misstrauen auslösen. Aber das ist nicht mein Punkt. Der Punkt ist, wir haben sowas schon erdacht, konzipiert in Europa, um ein Stück weit Souveränität über das Plattformgeschehen für Europa zu beanspruchen. Denn wenn man ehrlich ist, was die Plattform angeht, sind wir in Europa im Hintertreffen.
Der Staat braucht, also die Europäische Union kann ja private Firmen damit beauftragen, sozusagen das alles zu machen. Und es wird dann anschließend aber nicht von privaten Firmen kommerziell genutzt.
Ja, Sie können natürlich in Europa versuchen zu fördern in diese Richtung, so wie wir mit Airbus ja auch nicht ein Staatsunternehmen auf den Weg gebracht haben, also jedenfalls nicht so ganz, und trotzdem viel gefördert haben. Ich würde das nicht ausschließen, dass wir das, also man sollte es aber mit marktwirtschaftlichen Mitteln machen, die durchschaut werden können und nicht der Staat sollte antreten. Wissen Sie, das Problem ist, da wo der Staat antritt, China etwa, da hat das auch oft etwas mit Verformung zu tun und die Welt, die daraus entsteht, ist keine bessere als die von Google und Amazon. Deshalb muss man aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Es kommt darauf an, dass wir in Europa wettbewerbsfähig werden auf einem Gebiet, auf dem wir hinterherhinken. Das ist nicht zu übersehen. Und manche sagen aussichtslos hinterherhinken.
In der digitalen Welt gibt es im Wettbewerb ganz, ganz viele disruptive Modelle. Also ein disruptives Modell ist, wenn ich nicht das bisherige Auto weiter verbessere, sondern wenn ich mit dem autonomen Auto ein ganz anderes Verkehrskonzept entwickle, womit sozusagen das bisherige Modell gar nicht mehr konkurrieren kann, weil das aus dieser DNA des bisherigen Modells einfach nicht mehr logisch weiter hervorgeht. Deutschland kann noch so gute Autos bauen, in dem Moment, wo diese kleinen Elektrokisten autonom fahren und dann nur noch über einen Provider genutzt werden, ist die deutsche Automobilindustrie quasi weg. Also es sind viele disruptive Modelle und hinter all diesen disruptiven Modellen steht eine bestimmte Art zu denken. Also das ist das, was Evgeny Morozov Solutionismus genannt hat, also weißrussischer Journalist, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, ja, über die smarte neue Welt. Und er sagt, im Grunde genommen werden auch große gesellschaftliche Fragen heute von technischen Problemlösern übernommen. Er nennt die Solutionisten. Das ist ein Begriff aus der Architekturtheorie. Also man denke, Le Corbusier wollte mal die Hälfte von Paris, also von der Innenstadt, das rechte Seineufer abreißen, ja, weil das alles so dreckig war und so weiter und verkehrstechnisch nicht gut. Und dann wollte der da 18 riesige Hochhäuser hinsetzen und wollte sozusagen eine ideale Lösung am Reißbrett ersinnen. Und das, der kritische Begriff dafür ist Solutionismus. Also ein Problem und dann am Reißbrett eine ganz große Lösung und dann ist das Problem weg. Und dieser Solutionismus ist im Silicon Valley sehr verbreitet. Also sagen, wir haben ein Welternährungsproblem, was müssen wir machen? Wir haben ein Verkehrsproblem, was müssen wir machen? Und dann werden immer so Le Corbusier-artige Vorschläge gemacht. Und die greifen ja sehr, sehr tief in unser Leben ein. Wenn ich zum Beispiel eine smarte Stadt baue, ja, oder eine Stadt mit smarten Geräten ausrüste, das heißt überall mit Sensoren, wenn ich mit Videokameras alle Menschen überwache, dann ist das ein wunderbares Mittel der Kriminalitätsprävention. Gleichzeitig schränke ich die Freiheit der Menschen ein. Und dieser Prozess ist im Gange und er geht auch immer schneller vorwärts. Müsste nicht auch das einem überzeugten Demokraten Angst machen, wenn viele Sachen, die vorher eine Frage von Abstimmung waren, eine Frage, dass man Grauzonen zugelassen hat in der Gesellschaft, jedem das Recht eingeräumt hat, Verbrechen zu begehen, aber dafür bestraft zu werden, und jetzt in eine Gesellschaft kommen, die von Anfang an zu versuchen, alles Negative auszumerzen. Das muss doch auch etwas sein, was Ihnen mit Ihrem Vorstellung, mit Ihrem Begriff von Freiheit ein Unbehagen bereitet, oder?
Ja, das Unbehagen habe ich ja auch schon seit geraumer Zeit artikuliert. Ich nenne das nicht Solutionismus, sondern ich nenne das den sozialtechnischen Tunnelblick. Also die Vorstellung, dass man Gesellschaft steuern kann in bestimmter Hinsicht, ohne ihre tieferen soziokulturellen Grundlagen mit auf dem Radarschirm haben zu können.
Genau, die kommen da gar nicht drin vor.
Die können auch nicht vorkommen, das würde die Sache viel zu kompliziert machen. Ja. Man würde dann mit irgendwelchen Alltagsweisheiten kommen. Und
das interessiert so wenig, wie Le Corbusier sich interessiert hat, dass da seit ein paar hundert Jahren eine Stadt gewachsen war.
Genau. Und diese Art eines zu stark technisch zentrierten sozialtechnischen Denkens ist in der Tat eine Gefahr, und sie wird größer, wenn man die Steuerung noch als sozusagen als Vorfeldsteuerung, als präventive Steuerung begreift. Wir haben von den USA herüberschwappend eine Diskussion über Nudging beispielsweise, wo auch auf eine intransparente Weise gelenkt werden
soll. Also Nudging, das Auslegen von Ködern,
genau, ne,
damit Menschen in eine bestimmte Richtung geschubst werden, Bestimmtes zu tun.
Genau, ja. Genau. Und das klingt smart. Genauso ist es smart, die zu erkennen, möglicherweise durch Persönlichkeitsprofile, die wir im Netz bei unseren Aktivitäten künftig mit einem Internet der Dinge hinterlassen, als Spuren hinterlassen, möglicherweise schon herauszufinden, dass sie ein Gefährder sind, dass sie kriminell sind, bevor sie das selbst wissen.
Ja. Also man kann aufgrund meines Nutzungsverhaltens kann man erkennen,
ich kann sie schon in die Therapie schicken, bevor sie überhaupt wissen, was der Anlass ist dafür. Ja. Und diese Art von sozialtechnisch und sozialpräventivem Denken verändert ganz allmählich unser Bild vom Menschen.
Ja.
Denn plötzlich wird der Mensch, der regelwidrig handelt, der wird zum Betriebsunfall. Ja. Das hätte man doch voraussehen müssen.
Ja.
Wir diskutieren dann nicht so sehr über Benachteiligung oder sowas, sondern wir diskutieren über das, warum ist der Gefährder nicht erkannt worden. Wir kennen solche Diskussionen bereits polizeilich.
Absolut.
Aber das hat noch ein viel größeres Anwendungsfeld. Und unser Bild vom Menschen als einer eigenwilligen Persönlichkeit, als einer Persönlichkeit, die überraschend sein kann, auch im negativen Sinne, das würde zu einer Anomalie werden. Und damit wären wir in einer anderen Welt.
Also um klar zu machen, was ich hier mit Urteilskraft meine. Jewgeni Morozov bringt ein schönes Beispiel. Er vergleicht die U-Bahn in Berlin mit den U-Bahnen in New York. In der U-Bahn in New York ist es so, man kann nicht schwarz fahren, weil es gibt überall Barrieren und da muss man seine Karte reinstecken, damit man überhaupt in die U-Bahn gehen kann. Das heißt, es gibt keine Schwarzfahrer, weil das System ist technisch verunmöglicht, dass man schwarz fährt. In Berlin kann jeder in die U-Bahn steigen. Ja, er muss sich selber überlegen, ob er das Risiko eingehen will, schwarz zu fahren, und ob er das für ethisch gut hält, schwarz zu fahren. Also eine ganz andere Situation. Und durch die Technik kann es natürlich entstehen, dass wir mehr und mehr in eine New Yorker Gesellschaft kommen und immer weniger in eine Berliner. Und das Risiko besteht, dass die Leute sich dann über ihr Verhalten auch nicht mehr viele Gedanken machen müssen. Welches der beiden U-Bahn-Modelle ist Ihnen für die Zukunft sympathischer?
Das liberale Berliner Modell liegt uns näher, aber auf den zweiten Blick ist das liberale Modell daran gebunden, dass Schwarzfahren bei uns einen Straftatbestand verwirklicht und deshalb das Risiko für den Einzelnen darin liegt. Im Augenblick diskutieren wir, ob wir davon abgehen sollen, also keinen Straftatbestand mehr dafür normieren. Das würde dann aber voraussetzen, dass wir vielleicht solche Zugangsbarrieren errichten, also eher für das New Yorker Modell uns entscheiden. Es hängt davon ab, wie geht eine Gesellschaft mit Freiheit um und wie viel Sicherheit wollen wir mit präventiven Barrieren, Zugangsbarrieren denn erreichen? Das bleibt immer eine offene Frage.
Aber das Versprechen der Technikleute besteht ja darin, wir können auf technische Weise immer mehr Sicherheit herstellen. Und vielleicht ist ja jedes Einzelne so, dass man sagt, ja, das ist vielleicht eine gute Idee, wenn wir das machen. Also wenn wir Sensoren in die Stadt machen, dass wir die Leute ein bisschen besser überwachen, dass wir Kriminalitätsbekämpfung im Vornherein machen, also von Anfang an vereiteln, da findet man ja jede einzelne Maßnahme eigentlich ganz gut. Nur die Summe der vielen einzelnen Maßnahmen bringt eine andere Gesellschaft hervor. Und dann sind wir irgendwann komplett in der New Yorker Welt und die Berliner Welt ist weg.
Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Man darf nur nicht dem Irrglauben erliegen, dass man an die Stelle von menschlichem Verhalten mitsamt den Risiken menschlichen Verhaltens komplett eine Technisch-Präventions-Barriere errichten kann. Denn das würde unserem Menschenbild nicht mehr entsprechen und das würde uns in eine verwaltete Welt führen.
Ja, also philosophisch ausgedrückt. Das Menschenbild, das unserem Grundgesetz, unserer Verfassung entspricht, was unserer freiheitlichen Demokratie entspricht, ist das Menschenbild der Aufklärung. Das Menschenbild der Aufklärung sagt, Freiheit besteht darin, frei von seiner Urteilskraft Gebrauch zu machen, ja, und dann selber zu entscheiden, wie man sich sittlich verhält. Das ist die Vorstellung, die wir vom Menschen haben. Also jeder ist sozusagen Herr dessen seiner eigenen Taten. Ja, und je mehr Bildung er hat oder je mehr Herzens- oder Lebensbildung, umso reichhaltiger macht er vielleicht davon Gebrauch. Aber im Prinzip ist der Mensch frei und er ist Herr seiner eigenen Taten. Das Menschenbild des Silicon Valley, das Menschenbild der Technokraten ist ein anderes. Das ist das Menschenbild des Behaviorismus oder der Kybernetik. Dieses Menschenbild sagt, es gibt keine Freiheit, es gibt auch keine Urteilskraft, es gibt nur Verhalten. Verhalten ist der Schlüsselbegriff der Kybernetik. Und das bedeutet, so wie die Ratte, ja, im Versuch, ja, dahin geht, wo das Futter ist und nicht dahin, wo sie verhungert, ist der Mensch eine Reizreflexmaschine, die überall da, wo es ihm Glück, Annehmlichkeit, Bequemlichkeit und so weiter gibt, da geht er hin. Und überall da, wo er das nicht kriegt oder wo er irgendwo Ärger kriegt, ja, da geht er, das versucht er zu vermeiden. Also der Mensch ist im Grunde genommen wie eine Ratte im Versuchslabor etwas, was ich aufgrund seines Verhaltens analysieren kann. Das Verhalten kann ich algorithmisieren und wenn ich etwas algorithmisieren kann, kann ich es irgendwann auch steuern, mehr und mehr steuern. Das ist das Menschenbild des Silicon Valley. Und wenn dieses Menschenbild unser bisheriges Menschenbild ersetzt, dann brauchen wir keine freiheitliche Demokratie mehr und auch keinen Rechtsstaat mehr. Dann haben wir für alles technische Lösungen.
Was mir an dieser scharfsichtigen Beschreibung missfällt, ist, dass Sie jetzt einen Verantwortlichen markieren, das Silicon Valley.
Gut, sagen
das
wir mal,
ist nicht,
das Denken
meines,
der Technokraten, auch in China.
Das ist meines Erachtens so nicht richtig, weil es geht mehr über die Bande. Das Silicon Valley will meines Erachtens Geschäfte machen, sein Wertschöpfungsmodell ausbauen, verteidigen. Die Welt ist schnelllebig. Die Giganten von heute müssen nicht die Giganten von morgen sein. Jedenfalls bei allem Gemeinwohlinteresse, das sie formulieren, sind sie in erster Linie Wirtschaftsunternehmen. Als Wirtschaftsunternehmen reagieren sie auch auf das, was wir als die weltweiten Nutzer, die Milliarden von Nutzer, was wir wollen und worauf wir uns einlassen. Und da sind sie sehr empfindlich. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, nicht mehr zu twittern oder nicht mehr über Facebook zu kommunizieren, hat das dramatische Folgen für diese Giganten. Sie können uns nur beherrschen, wenn wir das wollen.
Und das Problem ist, als Kind in so eine Welt reingeboren werden.
Das Problem ist deshalb eines, dass wir als Problem wieder an uns adressieren müssen, also an uns als Gesellschaft, als Individuen adressieren müssen und die Frage stellen, wie bequem sind wir eigentlich, wie käuflich sind wir eigentlich, wenn wir eine kostenlose Leistung angeboten bekommen. Müssen wir, alle reden über digitale Bildung, müssen wir nicht unsere Bildung wieder auf das stärker konzentrieren, was sie immer war, nämlich kritische Aneignung der Welt und nicht unkritische Aneignung.
Ich bin da ganz auf Ihrer Seite, aber jetzt bin ich natürlich gespannt, wie Sie das praktisch machen wollen. Mit Kindern, die mit WhatsApp aufwachsen oder manchmal schon Kleinkindern, die schon mit ihren Wischbewegungen bespaßt werden und vollkommen in diesen Welten leben. Und meine Befürchtung, vielleicht irgendwann Urteilskraft und Freiheit gar nicht mehr so wichtig finden, sondern wirklich Annehmlichkeit und Bequemlichkeit wichtig finden.
Ja, weil wir es ihnen vorgemacht haben.
Sie haben in diese Welt hineinleben lassen.
Das ist unsere Welt. Ne? Das ist unsere Welt. Wir haben es ihnen vorgemacht. Wir wischen bis zur Kanzlerin hinauf, starren wir auf unser Handy. Das machen wir alle so. Da will ich auch keinen anklagen. Aber man muss eben sehen, es hat sich eine Konvention gebildet. Eine Konvention, dass im Grunde genommen es geduldet wird, während sich Menschen face-to-face unterhalten, gucken alle noch mal eben ihre Nachrichten an. Es ist die Frage, ob man solche Konventionen wirklich auf Dauer dulden will als Gesellschaft. Wir erwarten, dass alles sofort in Echtzeit zur Verfügung steht. Mhm. Und zwar umfänglich. Mhm. Ist diese Erwartung nicht auch schon ein Stück Hybris? Ich denke, dass wir einfach mal darüber nachdenken müssen, was wir so tun. Und dieser Prozess ist im Gange.
Sie appellieren an jeden Einzelnen?
Ja, wir appellieren immer. Sie haben gerade von der Aufklärung gesprochen. An wen appelliert denn die Aufklärung? An wen appelliert denn unser humanistisches Modell?
Aber Menschen, die immer stärker beeinflusst werden. Ja. An die ist immer schwieriger zu appellieren.
Ja, aber das ist ja immer schon gesagt worden. Als der Buchdruck erfunden wurde, wurde auch gesagt, was macht das mit den Menschen? Die ersten Schriften, die gedruckt worden sind, waren pornografische Schriften. Man hat den Sittenverfall erwartet. Das ist aber schon 500 Jahre her. Als der Film entstanden ist, hat man wieder ähnliche Erwartungen, als das Fernsehen aufkam. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Kulturpessimismus geraten. Andererseits wollen wir, glaube ich, auch beide nicht eine technische Jubelstimmung, wie das häufig der Fall ist.
Also ich glaube, in einem Punkt dürften wir uns einig sein. Ich bin ein großer Freund der Technik, überall, wo sie uns helfen kann, die Gesellschaft humaner zu machen. Das ist für mich der Maßstab. Also für mich ist nicht der Maßstab zu gucken, wo könnte überall ein verstecktes oder offensichtliches Geschäftsmodell liegen, sondern dient die Technik dem Menschen, ja, oder führt sie uns in eine Entwicklung, und das wäre sozusagen die Dystopie, dass wir, nachdem wir den Höhepunkt unserer Mündigkeit erreicht haben, so Stück für Stück wieder zu Kindern gemacht werden oder in einer Art embryonaler Phase in eine Welt kommen, in der Google uns von der Diktatur der Freiheit befreit, weil wir nicht mehr frei wählen müssen, sondern weil Google oder wer auch immer schon weiß, was für uns gut ist, weil sie uns in- und auswendig kennen und sogar wissen, was wir als nächstes denken oder tun und uns die entsprechende Kaufempfehlung bescheren. Und dieses Szenario, was ich gerade entwickelt habe, ist ja kein völlig unrealistisches Szenario, sondern eines, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anguckt und eine Hochrechnung machen würde, was ja durchaus eintreten könnte. Also ich mache sozusagen Angst, dass die Menschen so unmündig werden, dass die Gefahr besteht, ich sage nicht, das muss so kommen, dass ich an ihre Urteilskraft nicht mehr appellieren kann.
Es gibt Tendenzen in diese Richtung, es gibt immer Gefährdungen in diese Richtung. Vor allen Dingen mit jeder Veränderung der Kommunikationstechnik gibt es solche Tendenzen, weil die alten Institutionen, die eine gewisse Erwartungssicherheit, was etwa Urteilskraft, was soziale Ordnung angeht, das, was die gewährleistet haben, das wird im technischen Umbruch erschüttert. Das gehört zu diesem technischen Umbruch. Und insofern ist es wichtig, Sensibilität zu haben für bestimmte Leistungen, die etwa früher Verlage ausgeübt haben, die nicht jeden einfach gedruckt haben, wo nicht jeder zu Wort kommen konnte, die nach Qualitätsmaßstäben operiert haben. Qualitätsjournalismus war mal eine Vokabel, die heute schon irgendwie verstaubt wirkt. Sie wirkt verstaubt, weil im Netz wir eine beispiellose Dezentralisierung erleben. Aber was wir heute unter Netiquette etwa diskutieren, ist der Versuch, die alte institutionelle Leistung, was Ordnungsbildung, was Sittlichkeit, was Urteilskraft angeht, wieder zu etablieren. Und man kann bei so etwas wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz furchtbar kritisch sein. Ich gehöre auch eher zu den Kritikern. Aber es ist der Versuch, bestimmte Regeln auch im Netz wieder durchzusetzen. Und deshalb wäre ich nicht per se pessimistisch, dass hier eine Welt untergeht und keine adäquate neue entsteht. Sondern wir müssen eben dafür streiten, dass sittliche Maßstäbe, dass Urteilskraft im Netz möglich bleiben, also vielleicht sogar verbessert werden, verstärkt werden.
Also ich bin auch nicht pessimistisch, allerdings eigentlich nur aus dem Grund heraus, weil Pessimismus keine Lösung ist. Ja, also ich glaube, dass ein Optimist, der in seinen Idealen nicht bestätigt wurde, immer noch ein besseres Leben geführt hat als ein Pessimist, der sich immer auf die Schulter geklopft hat und gesagt, es ist alles so miese gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist es eigentlich nicht. Aber meine Befürchtung, also Grundbefürchtung, besteht darin, dass diese Aufklärungsgesellschaft und die Werte der Aufklärung sukzessiv abgebaut werden. Und ich möchte das noch an einem Beispiel klar machen. Es gibt ein sehr berühmtes Beispiel, das werden Sie sicher kennen. 1974 hat der amerikanische Philosoph Robert Nozick, konservativer amerikanischer Philosoph, ein Buch geschrieben, Anarchie, Staat, Utopie. Und darin stellt er eine Erlebnismaschine vor. Er sagt also, stellen Sie sich mal vor, Sie könnten in eine Erlebnismaschine steigen. Das ist so ähnlich wie der Film Matrix. Dann sind Sie in einer komplett künstlichen Welt, erleben aber den Unterschied zwischen künstlich und real nicht mehr. Das heißt, sie erleben alles real und in dieser Erlebnismaschine werden alle ihre Bedürfnisse nach ihrer Vorstellung befriedigt. Das heißt, sie sind also in einem vollkommenen Wohlfühlparadies. Sie kriegen die schönsten Frauen, die sie haben wollen, und wenn sie Familienglück haben wollen, kriegen sie das auch, und wenn sie gutes Essen wollen, alles. Würden wir in diese Maschine steigen? Es ist eine rhetorische Frage, weil Nozick ging davon aus, niemand würde in eine solche Maschine steigen. Und ich nehme an, dass bei uns vielleicht einige in die Maschine steigen würden, aber die meisten würden es nicht tun. Was aber, wenn ich nicht eine große Entscheidung in meinem Leben treffen muss, in diese Maschine zu steigen oder nicht, sondern wenn diese Maschine in ganz, ganz kleinen Stücken, Stück für Stück, via Bequemlichkeit, Annehmlichkeit, Fiktionen, Virtual Reality in mein Leben kommt, sodass ich also in einem schleichenden Übergang in so eine Maschine hineinkomme, dann glaube ich, würde die überwältigende Mehrheit der Menschen an keinem Punkt ein Stoppschild hochhalten.
Wir sind ja auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Weg dahin, die Nutzungen etwa eines Smart Homes, die sind heute noch längst nicht so weit, wie uns das die Protagonisten manchmal weismachen wollen. Aber die Entwicklung, sie wird diesen Weg nehmen. Es ist eine Gesellschaft nicht nur abstrakt denkbar, sondern konkret bereits prognostizierbar, die uns umsorgt. Wenn man sich ein Szenario vorstellt, dass Menschen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen versorgt, in ihrem Smart Home sitzen, mit einem herbeigerufenen selbstfahrenden Auto von A nach B kommen, falls sie überhaupt von A nach B wollen, dann ist eine umsorgte Existenz denkbar, die auf unsere Wünsche hin ganz smart sofort reagiert.
Betreutes Leben.
Sie zwingt uns dazu, zu fragen, wo wir eigentlich mitmachen wollen. Denn das Problem ist, Sie werden eine solche Entwicklung kaum staatlich unterbinden können. Die Vorstellung,
aber Sie sehen, dass der Rechtsstaat einen zivilen Widerstand von Menschen, also wenn Sie mal gucken, wie viele Leute sich jetzt zu Weihnachten eine Alexa gekauft oder verschenkt haben und sich einfach ausspionieren lassen zu Hause, weil sie nichts zu verbergen haben und so weiter. Ja. Ich sehe keinen einzigen Punkt, wo sich ein solcher Widerstand ernsthaft formiert.
Aber wir sind eine volatile Gesellschaft, im Schlechten wie im Guten. Ich glaube, sowas kann sich schnell ändern. Ein Buch wie der Circle hat die Gefahren deutlich gemacht und hat viele Leser gefunden. Und subkutan bildet sich auch das kritische Bewusstsein. Das geht nicht immer so schnell. Die technischen Entwicklungen, Alexa ist zunächst einmal ein ziemlich dummes Gerät, was da steht. Klar. Aber es nimmt auf und leitet weiter. Und es wird schlauer werden, wie Sie sagen. Und zwar vermutlich viel schlauer, denn wir sind aus der Phase einer linearen Entwicklung raus. Wir werden uns, glaube ich, was KI, was künstliche Intelligenz angeht, viel schneller entwickeln, als wir uns das heute so vorstellen können.
Aber Sie erwarten, dass sich Menschen irgendwann gegen ihre eigene Bequemlichkeit entscheiden?
Naja, Sie müssen sich ja nicht gegen ihre Bequemlichkeit entscheiden. Sie müssen nur die Grenzen finden. Die müssen wir suchen. Wir müssen fragen, wohin gehen die Daten? Transparenz, Asymmetrie, unser Gesprächseingang. Auch Alexa darf nicht unkontrolliert agieren. Vielleicht müssen wir die Daten über Stellen leiten, die unser besonderes Vertrauen haben. Muss nicht der Staat sein, kann auch privater Akteur sein, den wir beauftragen, damit wir sehen können, was wird damit gemacht und den Menschen sagen können, das passiert mit dem, was du in deinem Heim privat sagst.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen sich an all dem, was diese Konzerne mit ihren Personendaten machen, gewöhnen. weil es auch jetzt so in kleinen Schritten und dann erfahre ich ein bisschen mehr und ich weiß, ja, die verdienen Geld damit und so weiter. Und irgendwann sind die Leute auch daran gewöhnt. Was glauben Sie realistisch? Wir haben ja verschiedene Bilder. Wir haben ja gesagt, wir können die Urteilskraft schulen, wir können bestimmte Prozesse aufhalten. Andererseits haben wir jetzt auch Dystopien gemalt. Was glauben Sie ganz ernsthaft? Wo steht die Gesellschaft in 10 Jahren? Können Sie es in wenigen Strichen skizzieren?
Wissen Sie, Sie haben gerade gesagt, Pessimismus und Optimismus. Das Problem ist ja, wir kennen die Zukunft nicht. Wir können die Zukunft immer nur hochrechnen aus Daten, die wir jetzt kennen. Die sind heute schon defizitär, die Daten. Und vor allen Dingen verändern sie sich auch noch in der Zukunft. Also wir kennen die Zukunft nicht genau. Geht man mit einem pessimistischen Bild an die Zukunft ran, dann verstärkt man die Möglichkeit, dass ohne dieses Zweifel negative Szenario eintritt.
Ohne Zweifel.
Deshalb sind wir eigentlich als
sind
Bürger,
wir zum Optimismus verdammt.
Wir sind verurteilt zum ja. Optimismus, allerdings nicht zu einem blinden, sondern zu einem kritischen Optimismus. Und insofern würde ich sagen, die Menschen sind eigenwillig immer gewesen. Schon Heinrich Heine hat vom Volk als dem großen Lümmel gesprochen. Ich glaube, dass es nicht ausgemacht ist, dass wir diese wunderschöne technische Welt, diese Angebote, die Leimrouten, die ausgelegt werden, dass wir die auf längere Sicht tatsächlich alle so wahrnehmen. Es ist auch möglich, dass wir mit den neuen technischen Möglichkeiten auch eine Gegenwelt installieren. Ich halte Widerstand, hätte man in den 68er Zeiten gesagt, Ästhetik des Widerstandes. Ich halte auch Widerstand mit den technischen Waffen für möglich. Teilweise ist ja so etwas bereits unterwegs. Auch eine Internetöffentlichkeit muss nicht dezentral anonymisiert und chaotisch und sittenlos sein. Sie kann auch neue Sittlichkeit und neue Ordnung aufbauen. Deshalb daran müssen wir glauben und dafür müssen wir etwas tun, damit es wahrscheinlicher wird, dass wir diesen Entwicklungsverlauf nehmen.
Und die erste Voraussetzung für eine solche Ästhetik des Widerstandes wäre, dass es uns gelingt, neben den vielen negativen Bildern über die Zukunft, uns eine positive Zukunft auszumalen, wie wir die Technik im humanen Sinne und nicht im kybernetischen Sinne verwenden. Herr Di Fabio, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.